Hallo, hier ist Mo vom offiziellen Medienpartner der Nürnberg Falcons, Radio Energy Nürnberg, und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Podcast hören.
Hallo liebe Basketballfreunde, mein Name ist Reinhard Wörlein und ich begrüße euch ganz herzlich für eine neue Folge von Nürnberg Falcons, der Podcast. In der heutigen Folge wollen wir auf die Playoff-Serien in der Barmer 2. Basketball-Bundesliga schauen. Ausnahmsweise, weil es ja ein Nürnberg Falcons-Podcast ist, werden wir auch Platz 9 der Tabelle, also die Nürnberg Falcons, ein bisschen anschauen. Und wir werden auch versuchen, mal allgemein zu schauen, wo die Liga und wo die einzelnen Vereine im Moment so stehen. Und mit wir meine ich die beiden, die ich mir heute Abend wieder dazu eingeladen habe. Und zwar zum einen ist das von den Nürnberger Nachrichten und notbayern.de und auch sehr Podcast erfahren, aber derzeit in Elternzeit. Guten Abend, Sebastian Gloser.
Hallo.
Und auch wie beim letzten Mal, als wir hier über die Liga gesprochen haben, den Publizisten und Pro-A-Kenner Lukas Feldhaus. Hallo.
Ja, hallo. Freut mich, wieder dabei sein zu können.
Wir senden auch heute wieder aus den Energy Studios in Nürnberg und bedanken uns ganz herzlich für die Gastfreundschaft hier bei dem Medienpartner der Nürnberg Falcons. Bevor wir uns mit der Barmer 2. Basketball-Bundesliga beschäftigen, würde ich gerne wie beim letzten Mal auch nochmal einen Blick über den großen Teich in die NBA werfen, weil der ehemalige Nürnberger Aufstiegsheld Ishmael Wainwright hat einen neuen Vertrag unterschrieben bei den Phoenix Suns. Und als ein Fünftel NBA-Kenner ist mir nicht ganz klar, wie großartig dieser Vertrag ist. Und deswegen, Lukas, hast du dir das mal angeschaut? Was hat er denn da Besonderes unterschrieben?
Nun ja, also er hatte vor der Saison einen Two-Way-Contract unterschrieben bei den Phoenix Suns. Das ist ein Vertrag, der besagt, dass er, ich glaube, es sind 50 Tage in der NBA unter Vertrag sein darf und den Rest der Zeit ist er im G-League-Programm sozusagen. Die Sache ist, er war nie im G-League-Programm, also er hat dort nie gespielt und war eigentlich quasi nur bei den Suns, hat dort 45 Spiele gemacht, also diese Vertragstage, die man da haben darf, das sind meistens auch die Spiele, also da gibt es auch ganz kuriose Fälle. Zum Beispiel gab es bei Oklahoma mal einen Spieler, Lou Dort, der gar nicht trainiert hat mit dem Team, sondern wirklich nur die Spiele gemacht hat und so die Vertragstage aufgebraucht hat. Also er hat 45 Spiele für Phoenix gemacht und er hätte 50 machen können, theoretisch. Wenn ich richtig informiert bin, vielleicht waren es aber auch genau die 45, bin ich mir gerade nicht sicher, jedenfalls. Vor den Playoffs muss dann ein NBA-Club muss entscheiden, wie man damit umgeht. Also ob man den Spieler weiter verpflichtet für den Rest der Saison oder ob man den Vertrag auslaufen lässt. Und er hat einfach einen Vertrag für den Rest der Saison, also für die Playoffs, bekommen. Der Vertrag läuft bis Saisonende.
Und wie viele Spieler haben die Phoenix Suns so größenordnungsmäßig in der Kategorie unter Vertrag? Sind es wie in Deutschland auch eher 12 oder sind es 25? Hast du da einen Überblick?
15 Spieler darf man in der NBA unter Vertrag haben. Man darf, ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob 2 oder 3 Two-Way-Player sind aktuell. Es waren mal 2 auf jeden Fall. Und er hatte einen dieser Verträge und vor den Playoffs muss man sich entscheiden, was man damit macht. Also ob man ob man vielleicht einen der 15 Kader-Spots cuttet, also streicht und dann einen der Two-Way-Player aufnimmt für einen Kader-Spot für die letzte Saison. Und das war hier der Fall, als er einen bekommen hat für die nächste Saison. Und jetzt ist er in den Playoffs mit den Suns, wo er wahrscheinlich keine große Rolle spielen wird. Also er hat in den ersten beiden Spielen jetzt auch gar nicht gespielt. Und trotzdem ist es ein großer Erfolg für ihn, dass er eigentlich nie wirklich in der G-League gespielt hat, sondern dass er wirklich die ganze Zeit beim Team quasi war und dort am Ende auch, als auch ein paar Spieler geschont wurden, Minuten bekommen hat, auch ein richtig starkes Spiel gehabt, am Ende der Saison mit 20 Punkten mal.
Das habe ich gelesen,
Wirklich gut für ihn, aber ich würde jetzt in den Playoffs, gerade da die Phoenix Suns eine der Meisterschaftsfavoriten sind, nicht erwarten, dass er dort großartig spielt.
Verfolgst du in der neu gewonnenen Elternzeit, Sebastian, NBA? Schaust du das?
Ich bin bei den Playoffs jetzt tatsächlich mal wieder ein bisschen eingestiegen. Davor habe ich mir das weitgehend gespart. Habe natürlich geguckt, als er dann zum ersten Mal gespielt hat oder auch gepunktet hat. Ishmael Wainwright, das musste ich mir natürlich dann doch irgendwie anschauen. Ansonsten bin ich da sehr zwiegespalten, weil wir gerade in Nürnberg wissen, um seine Qualitäten, eigentlich ein Allrounder, Rebounds, Steals, Blocks, Punkte, was auch immer, man konnte von ihm kriegen. Und ich bin da so ein bisschen zwiegespalten, weil klar, für ihn ist es super, in der Heimat zu spielen, im weiteren Sinne, näher bei der Familie zu sein und all das, aber gleichzeitig sehe ich auch, wie all diese Qualitäten dann doch so halt relativ weit hinten auf der Bank versteckt werden, was natürlich klar ist bei dieser Konkurrenz in diesem Team und bei diesen Ambitionen, die Phoenix hat. Die 20 Punkte, die ihr, glaube ich, gerade angesprochen habt, die waren, glaube ich, so, ja, vorletztes Spiel der Regular Season gegen LA Clippers, wo, ja, die besten Spieler geschont wurden und ich glaube, die Clippers zeitlang, keine Ahnung, mit 30 Punkten vorne waren oder so und dann durften halt auch nochmal die anderen ran. Also es ist immer, man muss bei diesen Zahlen, glaube ich, auch ein bisschen aufpassen und ja, mich freut es für ihn. Ich glaube, wenn man ihn bei Twitter zum Beispiel verfolgt, dann glaube ich, hat er eine gute Zeit und das ist natürlich, ja klar, immer noch das höchste Level wahrscheinlich für einen Basketballer zu spielen, aber wenn es nach mir ginge, dann würde ich gerne nächste Saison einfach bei irgendeinem Euroleague-Team sehen oder so.
Das wäre meine Anschlussfrage noch an euch beide gewesen. Also du hast es ja fast schon gesagt, ist es jetzt dieser Vertrag für dich, Sebastian, der Schlüssel für weitere NBA-Karriere oder würdest du sagen, ist es die Eintrittskarte, um in der europäischen Top-Liga zu spielen?
Da bin ich tatsächlich zu wenig NBA-Spezialist. Ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Club wie die Phoenix Suns schon irgendwie auch weiterhin brauchen können. Wie gesagt, ein Allrounder, der dann halt vielleicht mal eben kommt, wenn was ganz Spezielles gefragt ist, ist ein Rollenspieler, der aber verschiedene Rollen eben ausfüllen kann. Und so einen hat man vielleicht, ich glaube, menschlich passt er auch super rein, ist dann gerne einer, den man dann auch so dabei hat, der jetzt dann nicht für schlechte Stimmung sorgt, auch wenn er mal nicht spielt. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er da auch weiterhin in der NBA bleibt, jetzt mal egal bei welchem Team. Aber ja, wie gesagt, aus sportlicher Sicht, ich würde ihn gerne mehr spielen sehen, eine größere Rolle und wer weiß, diese Karrieren sind ja doch sehr fließend insofern. Wer weiß, vielleicht kommt er auch dann nochmal zurück nach Europa.
Lukas, du hast eigentlich den breitesten Überblick von uns dreien. Was würdest du sagen, wenn man bei so einem Top-Team wie Phoenix Ersatzspieler ist, ist man dann tendenziell für die NBA in anderen Teams geeignet oder ist dann doch die Geschichte, naja, wenn der Durchbruch nicht kommt, dann ist es halt dann doch Europa?
Das ist sehr schwer zu sagen. Also er ist nicht mehr jung, muss man sagen. Also es ist nicht so, dass das jetzt eine Rookie-Saison war eines 21-Jährigen, sondern er ist auch schon 27, also im besten Basketballalter. Und es ist zumindest besser, wenn du in Phoenix bei Meisterschaftsfavoriten auf der Bank sitzt, als wenn du auf der Bank sitzt in Detroit zum Beispiel. Und da kann so ein bisschen die Hoffnung beruhen, denke ich, dass Teams gesehen haben oder sich rumgesprochen hat, dass er ein guter Typ war für die Kabine und alles, was man so liest, war er das wohl. Und zumindest Ansätze gezeigt hat, defensiv. Und vielleicht hat er dadurch die Chance, eben bei einem anderen Team vielleicht einen Vertrag zu unterzeichnen. Er ist natürlich nicht die Priorität für Phoenix im Sommer. Da wird man erstmal schauen, welche anderen Verträge man abschließen kann. Ich vermute, er wird Summer League wieder spielen und wird sich dort beweisen müssen für einen Kaderspot. Ob es dann was wird, ist sehr schwierig zu sagen. Also ich würde nicht sagen, dass er sich mit dem ja großartig empfohlen hat für einen Vertrag woanders, beziehungsweise einen anderen Vertrag, aber seine Situation ist nicht schlechter geworden, gerade weil das Team sehr gut war und man Argumente hat, warum er nicht gespielt hat. Und trotzdem hat er immerhin einen Vertrag bis Saisonende bekommen. Also die Chancen, ob der nächstes Jahr einen NBA-Vertrag hat, bekommt, so sehe ich so bei 50-50. Und man sieht ja auch wirklich, vor der Saison gab es eine PK, da war er fast in Tränen, wie er sich gefreut hat, nach dem Weg in seine Heimat spielen zu dürfen. Ich glaube, dass er wirklich in seiner Heimat spielen möchte.
Ich habe noch eine totale naive Frage. Weiß nicht, ob die einer von euch beiden beantworten kann. Wo würdet ihr sagen, dass man mehr Geld verdient, wenn man bei Phoenix oder was Vergleichbaren auf der Bank sitzt, ganz hinten in der Rotation, oder wenn man bei einem Euroleague-Team unter die, sagen wir mal, unter den 7 Rotationsspielern ist? Wo gibt's mehr Geld?
Das kommt immer drauf an. Also das muss man, das ist die langweiligste Antwort, die es gibt. Aber das ist tatsächlich so. Also wenn du Shane Larkin bist, der in der Euroleague Star ist, dann bekommst du dort mehr Geld als in der NBA, wo er schon gespielt hat, aber gezeigt hat, dass er dort nicht mehr als ein Backup ist oder als jemand, der nur ein paar Minuten geben kann. Und ja, das ist eben nun mal die Sache. Und ich sehe gerade, dass er sogar, es gibt eine Qualifying Offer, also für nächste Saison, dass er einen Vertrag bekommen könnte für 1,8 Millionen. Aber da müssten bestimmte Umstände zusammenkommen, wo da muss man schauen. Also er ist nicht gesichert für nächste Saison. Es kann sein, dass er, also es gibt durchaus eine Option, dass er nächste Saison auch in Phoenix für ein sehr gutes Salär spielt. Man muss bei Wainwright sagen, er hat ja noch nicht Euroleague gespielt. Und ja, dadurch wird sein Markt jetzt auch noch nicht so hoch sein in der Euroleague. Vielleicht hat er Chancen bekommen, für 200.000 oder so zu unterzeichnen. Und in dieser Saison war es sehr wenig, weil er eben war es halt auch nicht viel. Sehr wenig ist relativ, weil er diesen Two-Way-Contract hatte. Aber wenn du einen Minimalvertrag bekommst in der NBA, ist das, auch wenn es brutto ist, schon noch ein bisschen höher, als wenn er einsteigt ohne Euroleague-Vorerfahrung mit einem Vertrag vielleicht 200.000. Also ich glaube nicht, dass er in der Position ist, einen hohen Euroleague-Vertrag schon zu verlangen.
Ja, spannend.
Und dann, und dann ist wahrscheinlich die Frage eben, was ist dann auch vielleicht sein eigenes Ziel? Also ich glaube, Lukas sagt es richtig, er wird jetzt, egal ob auf welcher Seite vom Teich, vom großen Teich, er wird jetzt quasi, glaube ich, nicht mehr richtig reich werden, also reich, meine ich damit, mit seiner Karriere. Und dann ist vielleicht die Frage tatsächlich, spielt man dann lieber bei einem Championship-Anwärter und vielleicht geht es dann doch noch um den Ring, den man mit nach Hause nehmen kann. Mhm. Und ich denke, er wird aber jetzt auf einem Level sein, wo man dann gut seine Familie versorgen kann und jetzt nicht irgendwie so gucken muss, dass man überhaupt irgendwo einen Vertrag kriegt, wie es ja viele Basketballer tun müssen, jeden Sommer wieder. Also insofern, ist glaube ich, eine gute Position, von der aus er da operieren kann.
Für mich ist auch
gerade bei seinem Werdegang, also wenn er die 1,8 Millionen bekäme nächste Saison im Phoenix, dann die wird er in Nürnberg nicht bekommen haben, sozusagen.
Vermutlich nicht, nein.
Ganz knapp,
ja. Also einer der ganz steilen Thesen hier. Jedenfalls, also für ihn ist das natürlich grandios, so einen Vertrag zu sehen und in Aussicht zu haben, gegebenenfalls. Von daher, ich glaube, er wird alles geben, zumal, wie gesagt, er ist 27. Wenn er sich jetzt von sich aus entscheiden würde, nach Europa zu gehen, dann ist die Tür geschlossen eigentlich für die NBA.
Ja.
Und dann mit 29 oder 30 wird er wahrscheinlich nicht nochmal die Chance bekommen, wenn nur diese Saison jetzt, sag ich mal, in seiner Vita steht als NBA-Erfahrung.
Wahnsinn. Und immer noch dieser Spieler, den wir in der Saisonvorbereitung im Dürer-Gymnasium in der Sihlstraße in Nürnberg gesehen haben und jetzt bei den Phoenix Suns, das ist immer noch beeindruckend.
Und der Kollege Böhm damals absolut
entsetzt,
schon empört war, dass dieser auch noch einen Dreier wagt, einen Dreier zu nehmen bei diesem Vorbereitungsspiel,
ja.
Und ihn sogar getroffen hat, glaube ich. Ja.
Wahnsinn. Das ist der Schwenk zum Tabellenplatz 9 in der Barmer zweiten Basketball-Bundesliga. Fast könnte man sagen, größer konnte der Kontrast nicht sein. Aber ich würde mal sagen, ich würde gern bei den Nürnberg Falcons in der Saison, die ja auf Platz 9 und damit knapp nicht in den Playoffs abgeschlossen haben, würde ich mal zwei Blickwinkel gerne haben. Vielleicht einmal Lukas von ein bisschen einen Tick weiter weg und zahlengesteuert und zu sagen, was war das jetzt für eine Saison? Eigentlich formal kommt Nürnberg vom vorletzten Tabellenplatz, sportlicher Absteiger, und hat jetzt die Playoffs knapp verpasst. könnte man als jemand, der von weiter weg drauf schaut, natürlich sagen, eigentlich ganz gut gelaufen. Und dann, Sebastian, mal den Blick von jemandem, der es sehr eng verfolgt hat und gesehen hat, wie so im letzten Saisondrittel der Playoff-Platz weggeschwemmt worden ist. Aber Lukas, wenn du jetzt mal drauf schaust, von, wie gesagt, von ein bisschen weiter weg, würdest du sagen, ist es überraschend, wie gut die Falcons waren? Hätten sie es in die Playoffs schaffen müssen? Oder ist Platz 9 eigentlich was, wo man sehr zufrieden sein kann?
So, ich finde, dass das eine erfolgreiche Saison grundsätzlich ist. Also ich habe ja auch nochmal das Saisonmagazin, das ich mitgeschrieben habe, zu den Athens Wagons. Und meine Prognose dazu, Abstiegskampf, aber mit Playoff-Potenzial bei optimalem Saisonverlauf und Abstiegskampf war nie ein Thema. Und das war, denke ich, erstmal sehr wichtig. Und es war Wahnsinn, wie stark dieses Team war in kritischen Momenten. Also ich habe geschaut, in den ersten 10 Spielen hatte Nürnberg 9 Siege bei Spielen mit maximal 6 Punkten Differenz. Also bei den ersten 10 Spielen mit einem Ausgang von maximal 6 Punkten Differenz gab es 9 Siege. Und man war wirklich so stark in der Crunch-Time einfach und so stark im Finishing. Ich finde, das Team hat einen sehr guten Eindruck gemacht, war sehr eng zusammen und hatte eine gute Mentalität. Sicherlich war es ein Team, das einen relativ kleinen Kader hatte. Bei Basti Schulter war es ja auch so, dass er jetzt in dieser Saison nicht mehr vollberuflich als Basketballer aktiv war. Genau. Und das ist eine sehr besondere Situation auch, dass dieser Kader eigentlich komplett auf Kante genäht war und man wirklich zu den Top-Teams gehörte, sag ich mal, von der Bilanz her. Man hat aber auch schon gesehen, dass das Team selten wirklich dominante Performances hatte. Und ich glaube, dass das im letzten Saisondrittel dann so ein bisschen so war, dass sie dann nicht mehr diese knappen Spiele gewonnen hatten. Ich glaube, dass ein großer Wendepunkt war, als die vielen Corona-Infektionen kamen. Ich glaube, danach kam auch so eine gewisse Ergebniskrise. Und danach war vielleicht so ein bisschen auch, fehlte so ein bisschen das Ticken und der Rhythmus, der bis dahin da war, um die knappen Spiele zu gewinnen. Ich denke, dass die Saison eigentlich auf Platz 9, gerade auch wenn man die Statistiken, die ich ja auch erhebe, was heißt ja auch behebe, aber die ich erhebe, ist Nürnberg ja im Mittelfeld in den meisten Daten und ich denke, sie haben eine sehr gute Saison gespielt. Also du hast 18 Siege, 14 Niederlagen. Gut, du hattest zwei Teams, die fast nichts gewonnen haben, muss man hart sagen. Aber trotzdem ist das eine super Bilanz, mit der du normalerweise in die Playoffs kommst. Also ich würde sagen, es ist eine erfolgreiche Saison mit einem kleinen Wermutstropfen, dass man sich trotz der guten Leistung, für die gute Leistung eben nicht noch die Kirsche auf dem Törtchen sozusagen abgeholt hat.
Sebastian, wir haben es ja ein bisschen näher verfolgt und wir waren ja lange Zeit, also ich zumindest war immer überzeugt, naja, irgendwas, wenn wir greifen Platz 3 an und dann wird es halt nichts, dann werden wir 5. oder 6. Und dann gab es ja diese Phase, ich glaube, ein Sieg aus 5 oder 2 aus 6 oder was das da war und auf einmal ist man da rausgerutscht. Jetzt haben wir ja schon auch mal drüber gesprochen und du hast gesagt, naja, der Spielplan war dann auch am Anfang vielleicht zu gnädig mit uns. Wie siehst du es jetzt mit ein bisschen Abstand? War das Pech? War das Unvermögen? Ist das verdient? Platz 9?
Die Zahlen lügen nicht und die Tabelle ja auch sehr gut. Nicht. Wo ist das Rasenschwein? Lukas hat einen, glaube ich, schon einen Punkt genannt gerade. Corona als Knackpunkt. Tatsächlich, man dachte ja irgendwie so ein bisschen, das ist vielleicht in der Saison jetzt nicht mehr so das Thema. War es auch natürlich nicht mehr so wie in der Vorsaison, wo Nürnberg ja wirklich völlig der Stecker gezogen wurde. Aber es war schon so, dass sie vor der Corona-Pause, die sie dann da einlegen mussten, eine sehr gute Serie hatten. Danach eigentlich auch nochmal erst wieder, glaube ich, ganz gut zurückkam mit diesem Comeback-Sieg gegen Leverkusen. Aber man hat dann schon gemerkt, man musste natürlich dann Spiele nachholen. Dann waren es sozusagen die berühmten englischen Wochen. Darauf ist so ein Aufgebot, so ein Pro-A-Aufgebot in der Regel nicht ausgelegt. Man hat selten diese Doppelspieltage. es ist dann doch halt eher so, dass man einmal die Woche spielt und dann auch mal ein bisschen wieder Wunden lecken kann. Und ich finde, man hat dann in der Phase schon gemerkt, okay, jetzt diese Rhythmus am Wochenende und dann wieder am Mittwoch oder so zu spielen, dann wieder am Wochenende, dann kam halt beim einen oder anderen Leistungsträger Wehwehchen, die dann nicht mehr richtig auskuriert wurden. Da hat man gemerkt, da bricht es dann ein bisschen ein. Das ist bestimmt ein Grund gewesen. Ich war leider jetzt durch die Elternzeit auch ein bisschen zu weit weg, um zu sagen können, was noch so in der Mannschaft selber vielleicht an Knackpunkten da war. Was natürlich von außen auch aufgefallen ist, ist, dass gerade viel Stichwort auch schon das Aufgebot auf Kante genäht. Es ist nicht gelungen, über die Gründe kann ich jetzt nur spekulieren, so ein bisschen die Spieler von der Bank mit einzubinden besser, also ein Christian Finneberg zum Beispiel oder auch ein Benedikt Maugner oder so, die dann eigentlich nur noch gesessen sind am Ende und die natürlich gut getan hätten, wenn sie schon vorher sich größere Rollen erarbeitet hätten und die dann mal ein bisschen vielleicht was hätten ausgleichen können in dieser Phase, wo dann andere gestrauchelt sind.
Das ist ganz gut, darf ich mal dazwischen gehen? Das war nicht eine Sache, die ich auch noch nachfragen wollte. Das ist ja auffällig gewesen, dass die, je länger die Saison war, eigentlich überhaupt keine Rolle mehr gespielt haben. Und ich kann mich erinnern, der Christian Fenneberg hatte da in der Verlängerung bei den Adlern Dragons notgedrungen, weil die anderen Deutschen ja mit Fouls draußen waren, eine riesen Partie geliefert und auch maßgeblich mit zu dem Sieg die Mannschaft gebracht. Und im Folgespiel waren es irgendwie 1,39 und dann irgendwie gar nicht mehr. Würdest du sagen, das ist dem Druck geschuldet, dieser engen Liga, dass der Trainer sich denkt, Mensch, ich kann jetzt da nichts riskieren, wenn ich den 4 Minuten mittendrin spielen lasse, ist ein enges Spiel weg? Oder haben die dann doch nicht die Qualität gehabt, die wir vielleicht gerne in ihnen gesehen hätten? Was meinst du?
Ich glaube, es ist eine Mischung. Also muss natürlich auch sehen, Christian Finneberg war ja jetzt, ich glaube, vor Corona war das schon eine Zeit lang auch mal verletzt, mit einer relativ hartnäckigen Verletzung. Das macht sich natürlich dann bei so einem jungen Spieler vielleicht noch mehr bemerkbar, bis der dann wieder seinen Rhythmus hat und wieder richtig reingefunden hat, als vielleicht bei einem, der jetzt da seit 8 Jahren in der Pro A rumzurnt. Auch bei Benedikt Maugner weiß ich nicht ganz genau, nach der Corona-Infektion hatte ich das Gefühl, dass das tatsächlich er da vielleicht sich auch schwerer tut, zurückzukommen. Das ist halt ein Grund gewesen. Ein anderer ist natürlich, wie Tautas Busas hat jetzt im Prinzip seine Premierensaison gehabt, wenn man so will, als Cheftrainer. Hat er ja schon mal angefangen bei den Falcons, hat dann aber relativ frühzeitig aufhören müssen. Das heißt, klar, auch er hat natürlich ein bisschen mehr zu beweisen gehabt, als jetzt vielleicht ein Ralf Junge, der davor schon sehr viel immer erreicht hatte auf den verschiedenen Ebenen, der sich vielleicht leichter getan hat, junge Spieler einzubinden. Man ist mit Nürnberg in der Saison in die neue Arena umgezogen. Man wollte, glaube ich, dann auch, als das Publikum wieder kommen durfte, die Leute auch wirklich animieren zu kommen, durch Erfolg, im besten Fall dann vielleicht auch durch die Playoffs, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu generieren. Das mag sicherlich alles mit reingespielt haben, dass man gesagt hat, okay, es ist jetzt so, es ist vielleicht jetzt dann doch nicht die Zeit, auch wenn man das immer ja schon auch als Konzept vor sich herträgt, diese jungen Spieler zu integrieren. Vielleicht war es dann doch nicht der Moment, das zu tun in dem Fall. Vielleicht hat die Qualität auch nicht ausgereicht. Dafür habe ich nur ein halbes Training in der Saison gesehen. Da kann ich nicht bewerten. Auch ein Tim Köpple, der jetzt natürlich nochmal andere Liga schon ist als die anderen beiden genannten, der ja schon bei Gießen war. Auch er hat dann, ja, finde ich, ein bisschen Minuten verloren, wenn ich es zumindest richtig gesehen habe. War aber auch zwischenzeitlich immer verletzt. Also es ist, glaube ich, eine Vielzahl von Gründen, aber es war schon ein bisschen schade und man hat dann gemerkt, in der Schlussphase der Saison, da fehlen jetzt einfach vielleicht 1, 2 Leute, die auch mal noch ein paar Minuten geben können, sinnvolle Minuten geben können und sich dann vielleicht mal andere, die etwas angeschlagen sind oder überspielt oder einfach gerade ja auch ein bisschen eine Formdelle haben, dass die das mal hätten ein bisschen ausgleichen können.
Mir ist aufgefallen, Lukas, als ich mich sozusagen immer auf den Livestream-Gegner vorbereitet habe, gab es mal einen, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, ich glaube, es war Fechter, die festgestellt haben, Nürnberg selber war damals Dritter oder Vierter und Fechter steckt ja noch im Abstiegskampf. Und praktisch alle Zahlen waren entweder ausgeglichen oder haben für Fechter gesprochen. Ja. Du hast ja gesagt, dass das zahlenmäßig Nürnberg sehr im Mittelfeld lag und es auch keinen überragenden Scorer, keinen überragenden Assistgeber, keinen überragenden Rebounder gab. Würdest du aus deiner Sicht sagen, ist das eher eine Qualität, wenn eine Mannschaft so unauffällig ausgeglichen ist oder fehlt dann am Schluss doch der eine, wie jetzt Whittaker bei Karlsruhe oder wo auch immer, der dann das Spiel dann doch entscheidet, wenn es mal nicht läuft?
Ja, es gibt natürlich solche Statistiken, auch was betrifft, wie viele Punkte ein Team pro Ballbesitz macht. Also das erhebt man eben, um den Faktor des Tempos eines Spiels auszuschalten. Also wenn ein Team zum Beispiel die ganze Zeit Run and Gun spielt und 80 Ballbesitze pro Spiel hat, dann wird es mehr Punkte machen, vielleicht als ein gutes Offensivteam, das aber sehr langsam spielt. Und in solchen Statistiken, zum Beispiel bei den Punkten pro 100 Ballbesitzen, war Nürnberg Platz 7, das Liga-Mittelfeld war vom Mittelwert her. Und bei den Gegenpunkten pro 100 Ballbesitzen war Nürnberg Platz 13, was aber auch relativ nah am Mittelwert war, auch wenn das jetzt sehr niedrig klingt. Also sie waren schon ziemlich im Mittelfeld wirklich da. Und ich denke, ja, beim Offensive Rebounding war man relativ weit oben prozentual, aber man war sonst häufig relativ im Mittelfeld. Ich denke wirklich, dass das Team, das klingt jetzt ein bisschen unfair, aber sie haben sehr viele knappe Spiele gewonnen. Und ich glaube, dass das Team lange höher besser dastand, als es eigentlich gespielt hat. Und trotzdem hat es sehr solide gespielt, aber ich glaube schon, dass in der Spitze ein bisschen, eigentlich auch nicht nur in der Spitze, sondern in der Breite, wie Sebastian es auch schon gesagt hat, ein bisschen da an Qualität fehlte. Ich denke, in der Spitze hatte ein AJ Davis eine super Phase, die dann nach der Corona-Pause nicht mehr bestätigen konnte. Ich denke, Roland Niyamah hat eine sehr gute Saison gespielt, so als Glue Guy. Der hat auch seine beste Saison überhaupt gespielt in der 45% Dreier. Und wirklich der Glue Guy in meinen Augen für das Team. Aber in der Breite fehlte in der Rotation, denke ich, schon etwas. Das Team hatte jetzt auch nicht den überragenden Guard, aber ich fand, dass Evan Taylor und der Premier Breyer das eigentlich ganz gut als Duo gelöst haben. Insgesamt fehlte vielleicht noch ein bisschen Gefahr von aus Distanz. Da liegt Nürnberg, was die Anzahl der Dreierversuche betrifft, jetzt nicht gerade weit oben. Man hat 19,7 Dreier pro Spiel genommen, also so normale Werte sind im mittleren 20er Bereich. Ich denke, da fehlte vielleicht ein bisschen was, also ein Werfer von außen, aber und eben noch zwei, drei Spieler für die Breite. Mhm. Ja, das sind so das, was ich so sehe.
Du kennst Sebastian, den Ralf Junge, den Geschäftsführer der Nürnberg Falcons, sehr, sehr gut seit vielen Jahren. Was meinst du, ist der zufrieden mit der Saison? Also sagt der Platz 9, nichts mit dem Abstieg zu tun, nehme ich? Oder hätte der in der neuen Halle gerne Playoffs gespielt oder hat es sogar erwartet?
Ich glaube, dass es schon sehr gerne genommen hätte und vielleicht dann auch zumindest zwischenzeitlich erwartet hat. Also es ist ja immer schwierig zu sagen, du hast gesagt, letzte Saison, ne, hat man jetzt auch schon oft thematisiert, diese ja, völlige Einbruch nach Corona und dieser sportliche Abstieg sozusagen, der es dann aber halt auf dem Papier nicht wurde, weil das ausgesetzt wurde. Das klingt natürlich jetzt erstmal super, von da unten rauszukommen und um die Playoffs zu kämpfen. Darf aber halt auch nicht vergessen, dass das natürlich nochmal eine komplett neue Mannschaft ist und dann noch mit neuem Trainer und so weiter. Da kann man jetzt nicht sagen, da hat jetzt quasi diese Mannschaft eine Entwicklung genommen, sondern klar, ein kleiner Kern ist geblieben, aber trotzdem, es sind völlig verschiedene Welten. Es soll auch nicht so negativ klingen. Ich finde, man hat trotzdem, wie es Lukas auch schon gesagt hat, also dass man im Prinzip nie was mit dem Abstieg zu tun hatte, ist ja auch einfach erstmal erfreulich und auch nicht selbstverständlich in der Liga, die dann da auch so eng beieinander ist. Also ich meine, wir reden jetzt auch davon, dass Nürnberg im Prinzip wegen einem direkten Vergleich nicht in den Playoffs letztendlich ist oder punktgleich ist. Also dann doch nah dran an vielen Teams. Lukas hat auch angesprochen, die vielen knappen Spiele, die man gewonnen hat. Gleichzeitig muss man sehen, dass man gegen Tübingen zweimal maximal unglücklich knapp verloren hat, also gegen den Hauptrundenersten. Also hätte auch da noch mal ein bisschen in eine andere Richtung kippen können, mit etwas Glück. Ja, ich weiß auch nicht so genau. Also Enttäuschung wird auf jeden Fall da gewesen sein, weil man war lange auf Platz 3, 4 so und ist dann am Ende eben noch abgerutscht. Aber die Saison jetzt deswegen, weil die Playoffs knapp verpasst wurden, als Enttäuschung sozusagen, festzumachen, würde ich auch nicht.
Und letzte Frage doch, Sebastian, zum Nürnberg-Komplex sozusagen. Glaubst du, dass die Mannschaft sich jetzt weiterentwickeln wird oder glaubst du, es gibt wieder den 95% Umbruch und wir werden kaum einen Spieler nächste Saison noch sehen? Oder glaubst du, dass das Konzept jetzt ein anderes sein könnte?
Ich denke, dass das Konzept ein anderes sein könnte, aber ob dann eben auch die Spieler mitmachen, ist halt immer die Frage. Also ich denke mal schon, dass man Antonio Davis gerne halten würde und da sicherlich dran ist, weil er nicht nur lange Zeit einfach so der unangefochten Topscorer war, ein sehr flexibler Spieler sozusagen da ist, sondern weil er dann auch während der Saison tatsächlich so ein bisschen Posterboy war, viel bei so öffentlichen Terminen auch nach vorne gestellt wurde. Also ich glaube, so einen würde man gern schon auch wirklich weiter beschäftigen und weiter mit ihm wachsen. Denk mal, dass der deutsche Kern bleiben wird, wie auch immer, wie groß der Kern dann ist. Aber gerade bei den Importspielern ist es natürlich immer schwer zu sagen. Also ich sehe das Potenzial, dass man Evan Taylor auch überredet zu bleiben sozusagen. War jetzt seine erste Saison in Europa und ich finde, dafür hat er es gut gemacht. Er ist ja auch nachverpflichtet worden, also war auch in der Vorbereitung nicht da. Pre-McBrayer war sehr wechsellaunig, ist manchmal explodiert, sowohl defensiv als dann offensiv und manchmal ist er völlig untergetaucht. Da kann ich es mir nicht so richtig vorstellen. Also ich würde sagen, vielleicht kein 95%iger Umbruch, sondern ein 67%iger mindestens.
Und letzte Prognose noch, Basti Schröder, hängt noch ein Jahr dran oder geht jetzt in den wohlverdienten Sportler-Ruhestand?
Ich sage, er hängt noch eine dran. Ich beende ja auch seit gefühlt 3 Jahren immer seine Karriere und er ruft mich dann an und fragt, wer sagt eigentlich, dass ich aufhöre? Ich glaube, er hat weiterhin Bock und solange er es irgendwie kombinieren kann mit Arbeit und Familie, würde das, glaube ich, noch machen. Ich glaube, er hat schon immer noch irgendwie diesen Traum, vielleicht doch nochmal aufzusteigen mit Nürnberg oder zumindest dann nochmal eine Saison zu spielen, wo wirklich dann nochmal in den Playoffs irgendwie das letzte Hemd gegeben wird und dann halt vielleicht eher, zwar in dem Wissen, dass es jetzt dann halt vielleicht noch nicht reichen wird in dieser Karriere, diesen Aufstieg komplett zu machen, aber nach so einer Saison kann er nicht aufhören, das geht nicht.
Ich hoffe, er hört zu. Dann schauen wir mal auf die Playoff-Serien, wo Nürnberg gerne dabei gewesen wäre. Lukas, eine läuft schon, Tübingen gegen Bremerhaven. Wir haben jetzt erfahren vor kurzem, welche 4 Teams gern eine BWL-Lizenz hätten und sich dafür beworben haben. Tübingen gehört nicht dazu, der Hauptrundenerste. Bremerhaven schon. Und nachdem das bekannt worden ist, im nächsten Spiel gewinnt Bremerhaven gleich in Tübingen, verkürzt die Serie auf 1-2. Erste Frage, denkst du, das hat was damit zu tun? Und zweite Frage, wie geht die Serie aus?
Ich denke, es hat nichts damit zu tun, denn Bremerhaven hat auch schon in der Nordsee-Zeitung schon vor längerer Zeit, also vor 1,5 Monaten gesagt, dass sie die Lizenz wahrscheinlich stellen werden für die BBL, wenn sie in die Playoffs kommen. Also das wird den Spielern bekannt gewesen sein.
Genau, mir wäre es jetzt eher um Tübingen gegangen. Also dass Tübingen jetzt sagt, oh, wir schaffen es, wir können nichts und dann
zack. Ja, das stimmt. Da kann man natürlich wirklich nur mutmaßen. Ich kann mir vorstellen, dass das den Spielern auch bekannt war. Denn es gab eine PM schon Mitte April zur Verpflichtung von Eric Detlef als Sportdirektor, wo stand, dass man langfristig das Budget aufbauen möchte, um in der BBL zu spielen. Und da war eigentlich schon relativ klar in meinen Augen, dass Tübingen nicht in die BBL gehen würde. Und sie hatten auch schon einige Spieler unter Vertrag für die nächste Saison, genau, die ich jetzt nicht unbedingt als BBL-Spieler sehe. Zumindest nicht als die ersten, die man verpflichten würde, ohne die Spieler zu diskreditieren. Also,
aber ich weiß Spieler. Genau, was du meinst. Ja. Und was meinst du jetzt?
Also ist so ein Entschuldigung, dabei, genau, der eben ein Talent ist. Also 8 Minuten oder 9 Minuten pro Spiel gespielt hat. Und daher kann ich mir vorstellen, dass das den Spielern schon bekannt war.
Und was meinst du, dreht Bremerhaven das jetzt noch? Die haben ja da auch Probleme auf der deutschen Position ein bisschen.
Extreme Probleme auf der deutschen Position. Die haben quasi nur 3 deutsche Spieler, die, das ist die Geschichte der Saison für Bremerhaven. Die haben nur 3 deutsche Spieler, die zur Rotation gehören. 2 müssen auf dem Feld spielen. Beim letzten Mal hatte Robert Oehle 5 Fouls in 35 Minuten und
Kevin Yebo auch 4 Fouls. Und das wird dann teilweise auch ganz schön eng von der Rotation her. Für sie war bitter, dass Konsti Konga nach 7 Spielen oder so rausfiel mit einer Fußverletzung. Aber er hatte auch schon einige Verletzungen in den letzten Saisons. Das war schon eine sehr teure Wette für Bremerhaven. Ich fand, da war in der Kaderplanung einfach ist ein Fehler bzw. ein zu großes Risiko gegangen worden. Ich glaube nicht, dass diese 3 Deutschen, also Robert Röhle, der wird weiterhin 35 Minuten spielen müssen in einem Spielstil von Bremerhaven, der auf Tempo ausgelegt ist. Ich glaube nicht, dass es reichen wird, aber ich glaube, dass sie deutlich höhere individuelle Klasse in der Spritze haben als Tübingen, weshalb sie immer für einen Sieg gut sind. Aber ich glaube, dass Tübingen insgesamt das auch vom Gefühl her für mich das stärkere Team so ist. Also vom Zusammenhalt etc., was man so sieht, ist immer so ein bisschen Küchenpsychologie. Aber ich glaube, dass daher Tübingen die Serie schließen wird. Ich sehe aber schon gewisse Chancen für Bremerhaven. Also das wird, ich glaube, das kann man sagen, wir nehmen am Donnerstag auf. Man weiß ja auch nie, was in dieser Welt noch passiert. Also gerade mit Corona-Infektionen und so. Also von daher vielleicht auch ganz gut, dass man das sagt, wenn wir aufnehmen.
Genau.
Ebenfalls, ich kann mir das wird morgen natürlich richtig heiß. Bremerhaven gegen zu Hause gegen Tübingen. Ich tippe, dass Tübingen die Serie schließt. Aber es wird, wie es die ganze Saison war, schon sehr spannend. 3-1 war ja für Tübingen, würde ich sagen. Aber mich würde es auch nicht wundern, wenn Bremerhaven nochmal zurückkäme.
Sebastian.
Muss ich was Nettes über Tübingen sagen, nach der Saison? ich glaube, sie werden tatsächlich diese gewinnen. Ich tippe auf ein 3-2. Ich glaube, dass Bremerhaven jetzt da nochmal zurückkommt, aber das ist dann doch dann die Luft irgendwie ihnen ausgeht, aus den gerade genannten Gründen. Ich denke auch, was die Lizenz angeht, ich glaube für die Spiele erstmal ist das nicht so relevant. Also natürlich ist das vielleicht für den einen oder anderen eine Enttäuschung, dass man da dann weiß, okay, da ist jetzt sportlich sozusagen die Decke. Es geht nicht hoch, egal was ich jetzt noch mache. Aber trotzdem, du bist Hauptrundenerster und du spielst Playoffs und dann also hätte ich das zumindest, hätte ich das nicht im Kopf, sondern ich würde einfach gewinnen wollen. Ich würde Meister werden wollen und dann steigt man halt nicht auf und darauf kommen wir ja dann später vielleicht auch noch auf das Thema, aber rein sportlich würde ich das gewinnen wollen und ich traue es den Tigers auch zu. Also zumindest, dass sie diese erste Runde jetzt überstehen.
Bremerhaven hat
zuerst. Entschuldigung. Sehr wichtig wird auch sein, ob Jarrell Reichel nach seiner Schulterverletzung nochmal eingreifen kann. Dann hatten sie zumindest 4 Deutsche und er ist auf jeden Fall ein sehr guter Spieler. Da jetzt dann vielleicht ein bisschen größere Chancen, aber wenn das jetzt eine frische Schulterverletzung ist, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Ja, wird auf jeden Fall noch spannend, aber ich würde derzeit auch eher auf Tübingen tippen. Ich denke, sie sind einfach das engere Team so. Auch defensiv sind sie sehr, sehr gallig, haben da einige sehr, sehr unangenehme Spieler und es könnte sein, wie Sebastian gesagt hat, dass Bremerhaven da vielleicht irgendwann die Luft ausgeht. Ja, schauen wir mal.
Trainermäßig, Sebastian, Bremerhaven hat den Trainer gewechselt. Michael May nicht mehr da, sein Co-Trainer ist jetzt da an der Seitenlinie. Spielt es auch eine Rolle oder ist es, wenn ein Co-Trainer übernimmt, eigentlich Kontinuität?
Das ist so eine Mischung. Da traut man sich nicht richtig, den radikalen Schnitt zu machen, will dann vielleicht nicht alles irgendwie über den Haufen werfen, aber dann doch irgendwie ein Zeichen setzen. Ja, was kann das bewirken? Vielleicht immer so ein bisschen in dem Moment, wo man den Trainer entlässt, ist dann halt sind die Ausreden dann für die Mannschaft so ein bisschen weg, ne? Also falls der eine oder andere gesagt hat, ja, das liegt daran, dass ich nicht von der Kette gelassen werde, dass wir das falsche System spielen, was auch immer, dann ist das damit sozusagen dann weg, wenn der Trainer auch dann weg ist und dann muss man halt liefern. Aber ob das jetzt noch so was Großes bewirkt bei dieser kurzen Rotation, weiß ich auch nicht. Also das ist, Playoffs ist dann einfach, ist auch eine Binsenweisheit, da ist dann einfach alles möglich und ich glaube, da wird dann auch fallen einige Faktoren weg, die man vielleicht jetzt über so eine Saison, so einen Verlauf sehen würde, aber jetzt ist das alles zu dicht beieinander und das müssen die Spieler vor allem aus sich selber raus jetzt, glaube ich, managen.
Ist ja auch spannend, dass eine Saison, Erster gegen Achter, dass das eine Serie ist, die so eng ist. Das finde ich ja auch faszinierend. Das gibt's ja auch, gab es ja auch nicht häufig, sondern da war der Hauptrundensieger, ist in der ersten Runde mal 3-0 durchmarschiert und da gab es überhaupt keine Diskussion. Das ist ja auch, spricht ja auch für die Liga. Aber Lukas, du wolltest?
Ja, aber du hast das hat ein bisschen damit zu tun. Also ja, also Bremerhaven, also dass sie Achter wurden, ist schon sehr besonders. Also wenn man sich die Ergebnisse anschaut gegen Rostock, Jena und Tübingen, haben die mindestens ein Spiel auch sehr, sehr hoch gewonnen. Also sie haben die Top-Teams teilweise an die Wand gespielt und haben die Spiele gegen kleine Teams verloren häufig. Das ist schon eine sehr besondere Konstellation. Ich denke zum Trainerwechsel noch, ich denke, Bremerhaven hat als Standort sehr viel Druck, gerade auch wenn man sich die Zahlen der Zuschauerinnen und Zuschauer anschaut in den Spielen. Es ist nicht viel los in der Halle. Und sie haben eine neue GmbH gegründet und sind dadurch schuldenfrei, also haben theoretisch die Möglichkeit, in die BBL aufzusteigen. Das war ja das Problem, das negative Eigenkapital. Zumindest sind sie weitgehend schuldenfrei dadurch. Und ich denke, dass Bremerhaven das Gefühl hatte, dass sie kein so großes Fenster mehr haben, um lange in der Pro A zu spielen. Und daher jetzt das den sportlichen Erfolg forcieren. Wenn man auch sieht, die Jugendspieler bekommen keinerlei Einsatzzeit. Und das zeigt ganz klar, und Sebastian hat auch vorher schon gesagt, sieht wie ein Win-Now-Kader aus. Und genau das ist es. Und man wollte nicht akzeptieren, dass man Neunter oder so wird und hat deshalb den Move gemacht. Und ich denke, dass finanziell nicht da war, um noch einen renommierten Trainer 4 oder 5 Spieltage vor dem Ende zu verpflichten. Und ja, ist jetzt kein großer Neuanfang natürlich, war jetzt auch wenig Zeit. Und Coach Smith hat auch unter Michael May gespielt und sagt auch in einem Artikel, dass es eine seiner größten Inspirationen ist. Also Michael May, also es ist ist auch keiner, der jetzt einen neuen, völlig neuen Spielstil eingebracht hat. Ich denke, es ist das, was Sebastian gesagt hat, diese klassischen Mechanismen beim Trainerwechsel. Vielleicht irgendwo war ein Verhältnis festgefahren. Kannst du vielleicht einen Spieler nochmal ins Boot holen neu? Und sie haben zumindest ein paar Siege eingefahren, um die Playoffs noch zu erreichen. Ich würde nicht mal sagen, sie spielen besser. Aber sie haben irgendwie die Spiele nochmal gewonnen. Vielleicht hat es auch unter Michael May geklappt. Und aber den ganz großen Effekt sehe ich da jetzt tatsächlich auch nicht, weil es unter May auch durchaus sehr gute Spieler eben gab.
Ja. Ich würde ein letztes zu der Serie nochmal kurz, Sebastian. Ich habe Danny Jansson mal kennengelernt, als er Trainer war der Orange Academy. Da war er hier in Nürnberg, fand ich unglaublich faszinierende Trainerpersönlichkeit. Und für mich absoluter Kandidat auf Trainer des Jahres in der Barmer zweiten Basketball-Bundesliga. Wie groß ist der Trainerfaktor bei diesem Tübinger Team, Sebastian? Was meinst du?
Ja, schon groß. Also so aus der Nähe habe ich ihn nicht kennengelernt, aber allein, dass es schafft, mehrere Spiele gegen Nürnberg in seiner Historie zu gewinnen, indem man kurz vor Schluss in einem engen Spiel ein Foul-Flopping System zu laufen und das jedes Mal aufgeht, ist beeindruckend. Nein,
das hängt dir noch nach, oder, dieses Tübingen-Spiel?
Das hängt mir noch nach, in so vielen Belangen, aber absolut. Also ich glaube, ich habe jetzt leider nicht mehr die Zeit gehabt, vorher nochmal unseren Saison-Vorschau-Podcast zu hören, aber Tübingen haben wir bestimmt alle drei nicht da oben gesehen. Also
richtig, ja.
Wir haben sie wahrscheinlich in dieses breite Mittelfeld gesteckt, wo wir dann gesagt haben, ja, könnte, wenn es ganz schlecht läuft, Abschiedskampf werden, könnte aber auch die Playoffs werden, wenn es gut läuft. Und jetzt ist es dann doch sehr, sehr gut gelaufen. Also, und Lukas hat es auch schon gesagt, Bremerhaven sah im Vergleich zum Beispiel jetzt in der Spitze wahrscheinlich deutlich besser aufgestellt. Das heißt, wenn man auf die Mannschaft guckt, klar, sehr, sehr solide erstmal vielleicht zusammengestellt, aber nicht so, dass man jetzt denkt, die werden Erster nach der Hauptrunde. Also würde ich sagen, also kommen natürlich auch bestimmt mehrere Faktoren zusammen. Wenn das so gut läuft, Teamchemie, Rollenverteilung, sonst was. Aber das hat natürlich auch viel mit dem Trainer zu tun. Und ich würde sagen, ein aufsteigendes Trainertalent, kann man es ja nicht mehr sagen, aber einer, der vielleicht noch größere Aufgaben bekommt, würde ich mal
sagen. Ja. Entschuldigung, am meisten freut mich auch irgendwie immer, wenn es Trainer schaffen, so eine Kultur in einem Verein zu etablieren, für etwas stehen. Und ich fand, er kam ja auch eben aus einem Programm in Ulm, die genau das gemacht haben als Farmteam. Und das hat er so ein bisschen eingebracht in Tübingen, dass er wirklich Spieler wie Timo Lahmüller reingebracht hat, die sich jetzt kontinuierlich entwickeln. Teil der Spieler sind in ihrem zweiten Jahr und auch Ryan Mike selber hat ja letzte Saison schon 2 Spiele gemacht und spielt jetzt auf einem extrem hohen Niveau. Und auch Isaiah Crawley, der wegen seiner Verletzung zu verpflichten nochmal war, die haben wirklich Spieler gehalten und weiterentwickelt, verbessert und haben auch neue junge Spieler reingebracht, die wirklich gute Rollen haben. Auch Matteo Šević zum Beispiel, der nicht mehr ganz jung ist, aber noch relativ jung, der ja eine super Rolle spielt diese Saison. Und ich fand, dass Tübingen da einfach mit diesem ja auch Bakary Dibba als jungen Spieler, der Minuten bekommt, die haben einfach so eine Kultur aufgebaut von einem Club, der junge Spieler integriert, der junge Spieler aufbaut und ja, und gleichzeitig noch auch sportlichen Erfolg hat. Also das ist eine extrem respektable, das ist schon untertrieben, Leistung. Deshalb ist er für mich eigentlich auch Danny Jansson, der Coach of the Year.
Ja, dann gehe ich mal mit Blick auf die. Ja,
sag nochmal kurz. Ich würde noch, damit ich noch einmal was Nettes noch sage, zu den Fragen. Ich finde tatsächlich auch alles, was jetzt Lukas gesagt hat, den deutlich sympathischen Ansatz als diesen Win-Now-Ansatz von Bremerhaven. Klar, jeder hat andere Voraussetzungen und einen anderen Druck. Aber auch Tübingen kam ja sozusagen aus der ersten Liga und wollte sicherlich auch möglichst schnell zurück. Und jetzt auch zu sagen, okay, man ist sportlich, steht man sehr gut da, aber alles andere passt halt noch nicht, also finanziell vielleicht noch nicht, vielleicht noch die Struktur, die Infrastruktur, und da finde ich es dann doch, das einfach auch sehr gut, vielleicht so zu machen. Man weiß ja, wie schnelllebig das ist, vielleicht bricht auch wieder irgendwann alles zusammen, was man sich da vorstellt, aber wenn man es zumindest probiert und auch junge Spieler integriert und vielleicht etwas langsamer versucht zu wachsen, dann finde ich das immer einen sehr respektablen Ansatz in diesem doch sehr schwierigen Umfeld, zweite Basketball-Bundesliga in Deutschland, wo wir alle wissen, dass halt einfach nicht die großen Gelder da sind und oft nicht die Aufmerksamkeit, wo man oft sehr schnell nach oben muss, um zu überleben. Und in dem Fall, finde ich, sieht das sehr gut aus.
Dann würde ich mal auf die Shotclock schauen und in die nächste Serie gehen. Da gab es ja auch einen Trainerwechsel. Sebastian Trier, Leverkusen, wie geht's aus?
Ich war jetzt gerade noch auf Forster Karlsruhe gedanklich schon.
Okay. Ich frage erstmal Lukas, du hast ja verfolgt, Marco Vandenberg als Institution in Trier entlassen und dann kam der nur den Insidern bekannte Pascal Heinrichs und er hat dann mit dem etwas Oldschool-Kader Vandenberg hat der einfach einen anderen Basketball spielen lassen und hat irgendwie, glaube ich, mit 8-2 hat er angefangen. Erstmal, was macht er anders? Warum ist Trier jetzt so erfolgreich? Und dann, wie geht die Serie aus?
Also erstmal muss ich sagen, dass ich ein großer Fan von Marco Vandenberg und seiner Art bin. Also ich fand, dass er wirklich ein Typ für diese Liga war. Ich habe seine Interviews immer sehr gern gehört. Und er war ja auch wirklich erfolgreich. In der einen Saison sind sie an Kreisheim im Halbfinale gescheitert. Und da hat sogar nicht mal so viel gefehlt. Schon noch ein bisschen was, aber um da so in die BBL zu gehen. Von daher, ich fand, dass Marco Vandenberg eine große Bereicherung für die Liga war und vielleicht kehrt er ja nochmal zurück. Ich denke, dass das Problem so ein bisschen war die Kaderzusammenstellung. Sie haben gute Spieler, sehr gute Spieler, aber alles so auf Defense ausgelegt, auf Physis, auf groß sein, wenig auf Dreier, Ballbewegung. Ballbewegung hätten sie wohl gern gesehen, aber es ist schwierig, wenn man wenige Werfer hat. Und ich glaube, dass Heinrich dann vor allem die Lineups ein bisschen gewechselt hat. Also zum Beispiel vorher hat Marco Vandenberg auch gerne mal Austin Wiley und Radoslav Pekovic zusammenspielen lassen, die klassische Center sind. Und Herr Heinrichs hat dann auch mal versucht mit Jonas Niedermander, der allerdings Marco Vandenberg kaum zur Verfügung stand, weil er ausgefallen ist. Aber das muss man auch sagen, dass in der Zeit, wo Vandenberg Trainer war, sehr viele Spieler fehlten. Auch Dan Monteroso, aber er hat einfach versucht, auch mal kleinere Lineups zu fahren und durch diese Rotation, denke ich, einen Spielstil zu etablieren, der so ein bisschen moderner ist. Haben immer noch keine gute Offensive, bei Punkten pro Ball sind sie im unteren Mittelfeld, Platz 11, weit von der Spitze weg, aber sie haben so ein bisschen mehr Offense generiert und sind durch ihre Physis ein sehr unangenehmes Defensivteam. Ja, ich finde, dass das ein sehr unangenehmes Matchup für jedes Team ist. Ich denke, dass Leverkusen für sie eher sogar nicht das beste Los ist, weil sie gegen, in Anführungsstrichen, Los, weil sie im Hinspiel mit 20 dagegen, glaube ich, verloren haben. Und im Rückspiel haben sie noch gewonnen nach 20 Punkten Rückstand. Aber sie haben eben mit Heinzmann auch einen sehr physischen Center und Batschak auch einen großen Spieler, gepaart mit relativ, mit ein, zwei wirklich schnellen Guards und flexiblen Guards, wo man dieses große Zierer-Team wirklich in Gefahr bringen kann. Ich würde tendenziell, weil ich auch bei mir auch gesagt wurde vom Leverkusener Pressesprecher, Gruß geht raus an Quio, dass viele Spieler krank waren unter der Woche. Also es kann sein, dass sie nicht in Bestbesetzung antreten, die Leverkusener. Mal sehen, ich würde tippen, dass es geht, dass 3-2 gewinnt, aber ich glaube, das wird eine ganz schön heiße Serie.
Aber Sebastian, ich gebe mal die Frage nach dem Ausgang noch mit zwei anderen Aspekten mit. Das eine ist, Trier hat durch die vielen Ausfälle, war stark gehandicapt. Jetzt kommen die alle wieder, also angeblich auch Gordon und auch Thomas Grün wieder dabei.
Gordon hat schon gespielt gegen Ehing.
Bitte?
Gordon hat schon wieder gegen Ehing gespielt und Grün auch. Ja, alle sind dabei.
Und da wäre, Sebastian, die erste Frage, ist es jetzt ein Vorteil oder wenn eine Mannschaft so gut funktioniert hat und jetzt sind so viele da, die Minuten wollen, ein Nachteil? Und das zweite ist, Leverkusen hat uns ja letzte Saison unglaublich beeindruckt mit diesem Basketball und man tut ihnen vielleicht Unrecht, aber also ich tue ihnen vielleicht Unrecht, aber ich habe das Gefühl, so dieser ganz letzte Schwung aus der letzten Saison ist nicht da, obwohl natürlich die Platzierung, ne, Platz 5 ist schon toll. Aber ich habe das Gefühl, so dieser Wow-Basketball, der letzte Saison da gespielt worden ist, findet da nicht mehr so statt.
Was meinst du? Das habe ich ähnlich gesehen. Es gab so Spiele, da dachte ich, okay, die spielen einfach genau wie letzte Saison wieder so fantastisch und überraschen alle sozusagen noch einmal. Und dann gab es andere Auftritte, wo das genau in die andere Richtung lief. Also das, ja, ganz so spektakulär letzte Saison wird es, glaube ich, nicht werden. Lukas sagt jetzt noch gerade vielleicht auch noch einige krank. Andererseits bei Trier, Grüße an Chris Schmidt, fällt der Hallensprecher, glaube ich, zumindest aus.
Ja, habe ich auch gelesen.
Heimspiel. Also da wieder ein klarer Nachteil. Nee, ich hätte an sich vorher gesagt, wenn wir jetzt mal alle Krankheitsfälle weglassen, dass Leverkusen sich da irgendwie 3-2 durchsetzt. Switch aber jetzt dann doch um und sehe jetzt einfach ein 3-1 für Trier, weil sie dann vielleicht doch einfach besser aufgestellt sind. Ich glaube nicht, dass es ein Nachteil sein muss, dass da jetzt nochmal einige auch wieder zurückkommen. Ich denke, dass die sich jetzt auch hinten anstellen werden. Ich denke, dass man da sozusagen festhält an seiner Rotation in gewisser Weise und dann aber weiß, okay, ich habe jetzt aber dann auch nochmal Leute, die ich bringen kann, wenn eben doch mal einer sich verletzt oder schwächelt oder was auch immer. Also ich glaube, das muss kein Nachteil sein. Ich sehe es eher als Vorteil in diesen Wochen, wo dann die Spiele nochmal enger beieinander sind. Ich führe es gar nicht weiter aus. Trier geht ins Halbfinale.
Dann hätten wir, Lukas, ein Halbfinale, von dem wir bis vor kurzem noch gedacht hätten, da geht es um die goldene Ananas, nämlich Tübingen gegen Trier. Und dann hat Trier jetzt aber doch gesagt, wir wollen diesen BBL-Aufstieg wahrnehmen, wenn wir sportlich schaffen. Da ist die erste Frage, deiner Einschätzung nach, haben die überhaupt die Voraussetzungen oder stellen die nur den Antrag? Und die zweite ist, wenn Tübingen gegen Trier im Halbfinale spielt, wer ist dann im Finale und steigt auf?
Erstmal muss man natürlich sagen, wenn man einen Lizenzantrag stellt, bedeutet das noch lange nicht, dass man die Lizenz bekommt. Das weiß
ganz
man
genau.
Leider auch an Nürnberg.
Total.
Ich wollte keine alten Wunden aufreißen, sorry.
Doch, doch.
Jedenfalls, ich habe mich ein bisschen gewundert, denn einerseits, aber andererseits, ich habe erwartet, dass sie auf den Antrag gehen, dass sie versuchen anzustellen, alleine auch wegen der Entlassung von Marco van den Berg, was mir so ein bisschen als für mich ein Zeichen war, vielleicht denken sie auch so ein bisschen, wir haben hier ein Fenster, wo wir vielleicht eine Chance haben und versuchen das zu nutzen. Man muss natürlich bei Trier sagen, dass es vor 2 Jahren eine Sammelaktion gab, brauchte, um den Club überhaupt in der ProA zu halten. Und das ist so ein bisschen, dass das mir das Bauchgefühl gibt, dass es vielleicht schwierig werden könnte, wo man jetzt das Geld her hat für ein Mindestetat. Aber ich kann das halt überhaupt nicht einschätzen. Ich hatte auch überhaupt keine Infos. Von daher, ich freue mich, dass hier diese Mission hat und dann mal sehen. Halbfinale Trier gegen
Tübingen.
Entschuldigung, ich bin im Gedanken schon einen Schritt weiter und habe das Team dabei vergessen. Jedenfalls, am Ende wird es Bremerhaven und gegen Leverkusen, man weiß in der Liga nie, aber ich glaube, dass sich dann vielleicht Tübingen eher durchsetzt, denn sie waren in meinen Augen schon relativ klar besser in dem Spiel in Trier, auch wenn Einzelspiele nie den großen Ausschlag geben. Aber ich glaube, dass Tübingen einfach nochmal ein bewegliches Team ist, dass Trier trotz aller Rebound-Dominanz vielleicht wirklich Probleme bereiten könnte. Ich bin noch nicht ganz so überzeugt, dass das wirklich dieses Matchup wird. Ich bin da wirklich noch
mit mir
am Engen, aber ich würde tippen, dass es vielleicht Tübingen dann eher schafft, ja.
Ich habe, Sebastian, mir das erste Mal gedacht, als Marco Vandenberg entlassen worden ist, und da war Trier, glaube ich, auf Platz 10 und in der Range, wo sie eigentlich sonst auch immer waren. Und als diese Entlassung dann war, habe ich mir gedacht, okay, die haben da doch noch mehr vor. Auch hier die Frage, erstens, siehst du das auch so? Also würden die können, wenn sie denn dürften? Und die andere Frage ist, dürfen sie denn? Also kommen sie ins Finale, schlagen die Tübingen?
Ja, ich sehe es ein bisschen ähnlich. Ich weiß auch nicht, ob der Antrag so komplett quasi fertig ist oder ob das jetzt eher einer ist, um zu sagen, ja, aber falls, dann schauen wir nochmal, ob wir das wirklich alles so zusammenkriegen. Ich könnte mir vorstellen, dass es eher in die Richtung geht. Kommen wir vielleicht auch später noch drauf, warum das Sinn macht, auch so zu tun oder auch nicht. Und ob es schlimm ist, dass da jetzt Teams mitspielen, die definitiv nicht aufsteigen werden. Und so weiter und so fort. Das wäre natürlich auch sehr lustig. Zwei Halbfinale zwischen Tübingen, Leverkusen und Karlsruhe gegen Paderborn. Das wäre
ein Gipfel der sportlichen Auseinandersetzung, ja.
Ja, aber dazu wird es jetzt laut unseren Tipps zumindest schon mal nicht kommen, weil wir auf der einen Seite auf jeden Fall Trier weiter kommen sehen. Jetzt habe ich natürlich den einen Teil deiner Frage schon vergessen.
Also der erste war, wie ernst ist der Antrag gemeint? Das heißt, du kannst nicht einschätzen. Und das zweite ist, wird es denn wirksam? Also kann denn Trier oder wird denn, also dass sie Tübingen schlagen können, unbestritten können sie, aber werden sie denn auch in einem Halbfinale?
Würde ich dann sagen, ja. Weil wir haben vorhin schon darüber gesprochen, was macht es so vielleicht mit auch einer Mannschaft, wenn man weiß, dass jetzt der Verein keinen Lizenzantrag stellt und so weiter. Ich glaube, dass das im Viertelfinale vielleicht noch ein bisschen nicht so relevant ist. Da will man erstmal irgendwie spielen und weiterkommen. Aber dann, wenn es dann vielleicht wirklich darauf ankommt, nochmal eine Stufe weiter, diese letzten Prozent rauszukitzeln. Du weißt, jetzt mit dieser Serie, wenn ich die gewinne, dann bin ich sportlich aufgestiegen. Das macht dann vielleicht doch nochmal so ein bisschen einen kleinen Ticken aus. Ja, Stichwort Corona fiel auch schon. Wir haben natürlich keine Ahnung. Vielleicht ist in zwei Wochen irgendwo die halbe Mannschaft krank. Wir wollen es nicht hoffen. Aber ich kann mir vorstellen, dass Trier so ein bisschen so als Sleeper der Saison, die so ein bisschen auch von hinten gekommen sind, dann einfach Tübingen sozusagen auch noch aus dem Weg räumen im Halbfinale.
Dann würde ich jetzt mal angesichts der fortgeschrittenen Zeit mal etwas despektierlich die beiden anderen Serien Rostock-Karlsruhe und Jena-Paderborn ein bisschen zusammenfassen und mal den Eindruck sagen, also Karlsruhe ist in die Playoffs reingerutscht, denke ich, für sie selber auch unverhofft, haben einfach grandiose Einzelspiele, aber sind einfach in der Serie nicht Favorit und haben auch keinen Antrag gestellt. Und Paderborn ist für mich ein unglaublich sympathischer Standort. Und wenn es denn Dani Jansson nicht geben würde, wäre für mich Steve Esterkamp auch Anwärter auf den Trainer der Saison, weil ich finde, das habe ich in der letzten Saison schon das Gefühl gehabt, dass die overperformen über das, was sie so an Spielern haben, und das würde ich am Trainer festmachen. Aber also meine Einschätzung ist, dass sowohl Rostock als auch Jena diese Serien gewinnen werden. Lukas, hast du da eine andere Meinung oder würdest du da auch sagen, dass das Halbfinale Rostock-Jena sein wird?
Also Karlsruhe sehe ich ähnlich. Also da hat sich auch Leo Behrendt nochmal verletzt im Spiel gegen Rostock. Die haben jetzt auch nur noch 8 Spieler oder so, weil da Travion Cruz gegangen ist. Sie haben gegen Rostock gewonnen, aber das Spiel würde ich gar nicht mal so überbewerten. Rostock hatte viele Corona-Fälle. Einer der Topscorer, Tyler Nelson, hat gar nicht mitgespielt im letzten Spiel. Da würde ich tippen. Also erstmal, Karlsruhe hat auch einen guten Job gemacht. Ich denke, Alexander Stefanovic, auch wenn das auch eher so ein Win-Now-Team ist von der Konstruktion, starke Einzelspieler, Er hat trotzdem auch einen sehr, sehr guten Job gemacht und kann man da auch nennen unter den besten Trainern der Saison oder Trainern der Saison. Aber ich glaube, dass Rostock das vielleicht wirklich so 3-0 oder 3-1 gewinnt. Bei Paderborn und Jena bin ich mir nicht so sicher, weil Jena wirklich eingebrochen ist, auch nach der Corona-Pause im Januar. Die haben wirklich eine der schlechtesten Verteidigungen gespielt seitdem in der Liga und haben auch in Paderborn, das Spiel habe ich gesehen, waren sie deutlich unterlegen, auch wenn das Spiel gar nicht mal so klar war. Ich denke, dass Jenas Klasse sich vielleicht durchsetzt. Also da würde ich auch tippen, 3-1 für Jena, weil die Klasse einfach so groß ist. Aber ich glaube, da könnte es durchaus, vor allem je nachdem, wie Spiel 1 auch gerade läuft, auch spannend werden in der Serie. Also Paderborn gegen Jena, weil Jena eben vom Momentum her wirklich nicht gerade top ist.
Das ist schön gesagt. Ich war, Sebastian, bei dem Spiel gegen Jena, Heimspiel Nürnberg gegen Jena, war ich sehr verblüfft über den Auftritt von Medipolis Jena. Wie siehst du, würdest du auch sagen, Rostock-Jena ist das Halbfinale oder hat dich Jena auch so erschreckt, dass du sagst, naja, Paderborn war überzeugender, zumindest was wir in Nürnberg so gesehen haben?
Ja, das kann man so sagen. Es ist natürlich dann mal schwierig, sozusagen jetzt mit so einem dritten Gegner in die Bilanz da reinzugehen und um den Vergleich zu nehmen, weil es dann vielleicht im dritten Aufeinandertreffen dann doch nochmal wieder ganz anders aussieht. Aber tatsächlich, ich würde ein bisschen dagegen halten. Ich glaube, dass Jena vielleicht sozusagen der Upset der Saison wird und Paderborn da sozusagen diesen Stil holt, vielleicht in Jena eins klaut und die Heimspiele gewinnt und sich da irgendwie durchsetzt. Erstens, um irgendwie mal so einen Kontrapunkt noch zu setzen. und zweitens, weil ich tatsächlich Jena schwach gesehen habe in Nürnberg. Man hat rund um das Spiel auch so ein bisschen, ja, glaube ich, gehört. Ich habe es jetzt nicht mehr verifiziert. Ich weiß nicht, ob sowas auch in offiziellen Artikeln irgendwo geschrieben wurde, aber da hat es ja schon ein bisschen geknirscht zwischen, glaube ich, Management, Trainer, Teil der Mannschaft oder der Mannschaft. Und das ist natürlich dann ungünstig zu dem Zeitpunkt der Saison. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, also Jena für mich vor der Saison eigentlich so mit klarer Aufstiegsfavorit. Habe ich zumindest hoffentlich damals gesagt.
Ich glaube schon, ja.
Im Vorschau-Podcast zusammen mit Rostock. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es für Jena im Viertelfinale vorbei ist und da eine sehr große Enttäuschung bleibt. Und Rostock sehe ich ähnlich, wie es ihr gesagt habt. Da glaube ich tatsächlich auch entweder ein glattes 3-0 oder vielleicht ein kleiner Wackler in Karlsruhe noch. Aber da glaube ich, bin ich mir sehr sicher, da waren jetzt wirklich alle Zeichen, da wurde alles dafür getan, dass das jetzt klappen muss in der Saison. Und ich glaube, es wird klappen mit dem Halbfinale. Und ich glaube, im Fall von Rostock wird es dann auch mit dem Einzug ins Finale klappen.
Das Interessante ist ja, wir hatten ursprünglich geplant, Matthias Michel noch hier im Podcast zu haben. Der musste aus beruflichen Gründen leider absagen und es wäre ja der absolute Jena-Insider gewesen. Grüße dahin und ich hoffe, beim nächsten Podcast, den wir vielleicht nach der Saison so als Rückblick machen, hat er dann Zeit und kann teilnehmen. Lukas, in den sozialen Medien haben ja sowohl die Rostocker als auch die Jena-Anhänger gesagt, oh, ein Glück in der Konstellation, dass das Karlsruhe in Rostock gewonnen hat, weil jetzt haben wir den leichteren Weg ins Finale. Das hat mich sehr verblüfft, weil ich finde, Rostock-Jena, wenn das denn das Halbfinale wäre, ist für beide eigentlich super ungünstig. Oder siehst du das anders?
Ich habe das jetzt nicht so verfolgt, die Meinung dazu. Aber ich denke, dass es ist einfach eine Saison, wo es sehr schwer zu sagen ist, in meinen Augen, wer die starken Gegner sind für das jeweilige andere Team. Ich finde, es ist extrem ausgeglichen. Und ich sehe eben den Punkt bei Jena, dass sie wirklich nachgelassen haben im letzten Saisondrittel. Und daher denke ich nicht unbedingt, dass man wirklich da Einschätzungen zu abgeben kann, was Favoriten oder schwierige Matchups betrifft. Also ich finde auch Trier ist für mich eines der unangenehmsten Teams, weil du einfach gegen 2,10 Meter Spieler spielst und auch noch richtig starke Verteidiger wie Monteroso, Jonas Niedermann etc. Gegen die willst du auch nicht treffen. Ich denke, Jena ist so ein Team, was einfach physisch nicht so stark ist, was einfach mehr immer
Einzelkönner und über individuelle Klasse kommt und auch Erfahrung. Ich denke, sie sind nicht so unangenehm zu spielen, aber sie haben eine sehr hohe individuelle Klasse. Für mich ist Rostock so das kompletteste Team, was Offense und Defense betrifft. Ich spiele eine sehr aggressive Verteidigung, auch mit viel Risiko verbunden, aber sehr aggressiv und können auch offensiv auf jeden Fall sehr vielseitig spielen und agieren. Von daher, ich denke, für beide Teams, sowohl für Rostock als für Jena, auch für Jena, ist das jeweilige andere Team auf jeden Fall nicht einfach zu spielen. Aber ich würde auch sagen, dass das die anderen Teams nicht sind. Daher fällt es mir schwer eigentlich. Ich sehe eigentlich kein Team, wo ich jetzt sage, okay, die, wenn die gegen die spielen im Halbfinale, dann gibt es gar keine Chance. Also ich finde, dass Karlsruhe das Team ist, was am stärksten abfällt, weil sie einen ganz kleinen Kader haben und auch nur von sehr wenigen Einzelspielern abhängig sind. Alle anderen Teams sind sehr, sehr unangenehm. Paderborn vielleicht mangels Erfahrung, gerade auch dann auch im Halbfinale auch eher in einer Position, wo ich sagen würde, gegen die spiele ich vielleicht lieber. Aber alle anderen Teams sind sehr, sehr stark und sehe ich auf einem sehr ähnlichen Niveau.
Jetzt haben wir ja, wenn wir deiner Playoff-Logik folgen, Sebastian, mit Trier und Rostock hätten wir zwei im Finale, die auch die Lizenz gestellt haben und dann potenziell auch aufsteigen können. Aber da gibt es ja sehr viele, Unwägbarkeiten. Und es haben ja nur 50% der Playoff-Teams überhaupt den Antrag gestellt. Also wir sagen es nochmal, Bremerhaven, aber da könnte sein, dass die Reise schnell zu Ende ist. Trier, Rostock und Jena. Und man kann ja immer mal wieder drüber diskutieren, wir haben es in den letzten Jahren ja auch gehabt, dass wenn wie Leverkusen im letzten Jahr ein Aufsteiger sportlich es schafft, aber nicht die Lizenzvoraussetzungen erfüllt oder auch gar nicht erst den Antrag gestellt hat, dann gibt es keine Nachrücker, sondern dann gibt es Wildcard-Verfahren, die sehr teuer sind und die sehr intransparent sind. Was sagt es über eine zweite Liga? Also ich stelle mir gerade mal vor, es wäre zweite Fußball-Bundesliga jetzt in der Konstellation und dann würde kurz vor Saisonende rauskommen, dass überhaupt nur Schalke und Bremen den Antrag gestellt haben und alle anderen da oben nicht. Ist ja im Fußball völlig unvorstellbar. Was sagt es über die Basketball-Liga, dass sowas vorkommt?
Du hast das böse Wort gesagt, Fußball. man kann es nicht vergleichen. Also ich glaube, der Vergleich, der führt dann immer in die Irre. Das sollte man nicht tun. Die zweite Fußball-Bundesliga in Deutschland ist einfach Lichtjahre entfernt von der zweiten Basketball-Bundesliga. Darauf sollte man vielleicht gar nicht gucken. Ich kann verstehen, dass das für Außenstehende immer ein bisschen komisch wirkt und dass das irgendwie ein bisschen unsexy wirkt, dass da im Prinzip ja jetzt die Hälfte der Teams in Anführungszeichen ohne größere Ambitionen irgendwie in dieses Playoff-Rennen gehen. Die Wildcard-Verfahren sind ärgerlich mindestens. Aber ich glaube, das gehört halt dazu. Das Thema wurde ja im Abteilung Basketball-Podcast der Telekom, Grüße dahin, auch schon ein bisschen diskutiert in den letzten Ausgaben. Michael Körner hat auch die Meinung vertreten, warum spielen wir dann überhaupt mit, also in den Playoffs, so wie Leverkusen letzte Saison. Ich sehe das ganz anders, also aus zwei Gründen. Zum einen geht es natürlich um das rein Sportliche, also die Mannschaft will trotzdem ja einfach weiterspielen, wenn der Verein das halt nicht hinbekommt, den Club so aufzustellen, dass es reicht, dann ist das halt das eine. Und der andere Punkt ist, finde ich einfach der, dass natürlich, und da ist Nürnberg mit 2019 jetzt das beste Beispiel dafür, was das trotzdem bewirkt, wenn man es mal sozusagen probiert, auch wenn es dann vielleicht am Ende nicht reicht. Also Nürnberg hat es damals sportlich, wir rufen es uns nochmal in Erinnerung, hat es sportlich geschafft und dann letztendlich keine Lizenz bekommen von der Liga, von der BBL. Aber letztendlich hat nur dieses ganze Verfahren und dieser Prozess und der sportliche Erfolg und letztendlich dann die große Enttäuschung, nicht aufsteigen zu dürfen, dafür gesorgt, dass nach jahrzehntelanger Diskussion endlich diese Arena gebaut wurde in Nürnberg, die es jetzt Nürnberg ermöglichen würde, aufzusteigen und man da die formellen Voraussetzungen erfüllt. Das wäre niemals passiert, wenn man sozusagen von vornherein gesagt hätte, wäre gut, war eine schöne Saison, sportlich ganz erfolgreich, aber wir stellen gar keinen Antrag oder wir probieren es auch nicht und so weiter. Also man sieht, was das bewirken kann, was das auf Sponsoren auf, wirkt, nach außen hin, auch nach innen. Da sind viele Ehrenamtliche bei den Vereinen engagiert, wenn man denen von vornherein sagt, ja, wir spielen da halt immer mal, aber das wird eh nie reichen und wir geben uns da auch gar keine Mühe und sonst was. Das ist natürlich auch ein fatales Signal. Also deswegen, ja, es ist schwierig, dass da jetzt in dem Fall wieder nur 50% überhaupt in Frage kommen, aufzusteigen, wenn dann diese 50% überhaupt die Voraussetzungen erfüllen. Aber das ist die Losung einfach in der zweiten Basketball-Bundesliga. Wenn man mal auf die Bundesliga guckt, es gab auch Jahre, da war völlig unklar, wer auf welchem Platz in welchem europäischen Wettbewerb spielt. Also auch das ist ja natürlich immer super schwer zu vermitteln gewesen. Bis heute tut man sich schwer, den Leuten zu erklären, warum die Champions League im Basketball halt nicht das höchste der Gefühle ist im Vergleich zum Fußball. Das sind Eigenheiten, die sorgen vielleicht alle mit auch ein bisschen dafür, dass der Basketball vielleicht nicht so wachsen kann, wie es eigentlich könnte, von der Attraktivität her. Aber wie gesagt, also muss man nochmal drauf gucken, dass man dann jahrelang nicht wusste, wo spielt Oldenburg eigentlich demnächst, wenn sie auf Platz 4 ins Ziel kommen. Spielen die überhaupt irgendwo? Hat da jemand vergessen, was zu melden? Spielen die in der Champions League, im Eurocup? Wer spielt Euroleague? Das ist inzwischen immerhin geklärt. Aber es trägt nicht zur Attraktivität bei, das ist völlig klar. Aber ich kann damit leben.
Du hast, Lukas, vielleicht auch verfolgt, dass es ja verschiedene Ideen gibt, was man da machen könnte, um das zu verhindern. Eine Idee war ja, das ist die Michael-Körner-Idee, zu sagen, es sollen nur die Playoffs spielen, die auch sich überhaupt um den Aufstieg bewerben. Andere sagen, naja, das ist nicht unbedingt nötig, aber man sollte, bevor man Wildcards vergibt, einfach nachrücken. Und dann ist die Frage, wie lang? Also bis ins Halbfinale der Playoffs oder bis auf Platz 8 oder noch weiter runter? Hast du eine Meinung dazu? Was würdest du sagen, was beiden Ligen, sowohl BBL als auch zweiter Liga, da gerecht werden würde?
Ich bin auch in der Redaktion bei Thinkspool, also auf die Magenta Sport Redaktion, und war auch im Austausch mit vielen Leuten und auch Kommentatoren über dieses Thema. Und es ist ein sehr schwieriges, also Sebastian hat einen sehr, sehr großen Punkt angesprochen, den ich auch in einigen Gesprächen diskutiert habe mit Leuten. Es ist einfach, es gibt auf nichts eine einfache Antwort im Basketball. Das ist ein Riesenproblem und das tut der Sportart so weh. Wer steigt auf? Wer spielt in welchem Wettbewerb? Der wievielte Wettbewerb ist das? Man muss immer ausholen, wer spielt Nationalmannschaft, warum spielt er nicht? Es gibt keine einfachen Antworten. Und ich finde, wir hatten das Thema auch schon in dem Podcast vorher so hatten wir das Thema, weil es damals ja auch einen Fall mit Leverkusen gab. Und damals habe ich schon die Meinung geäußert und der Meinung bin ich immer noch, dass es einen Dachverband braucht für die erste Liga und für die zweite, der von der BBL ausgerichtet wird. Also das, was man damals vor anderthalb Jahrzehnten gemacht hat für die Pro A und Pro B, müsste jetzt wieder verändert werden, weil das in meinen Augen kein zeitgemäßes Verfahren mehr ist. Ich habe aus Rostock gehört, dass sie stinksauer sind, dass sie mit Stahnsdorf, ohne sie zu diskreditieren, aber mit Teams, die borderline Profi-Clubs sind, Standards aushandeln müssen. Während der eine Club in die BBL möchte und der andere Club möchte auf solidem Niveau Profisport organisieren oder auf kleinem Niveau. Standort ist jetzt nur ein Beispiel, also man könnte 10 bis 15 Clubs vielleicht in der Profi nennen.
Ja.
Die will ich jetzt nicht diskreditieren, das ist ein super Standort, aber das ist ein Problem inzwischen. In der Pro A werden Standards zwischen einer so großen Amplitude ausgehandelt und währenddessen entscheidet die BBL für sich, wir machen 2,75 Millionen Mindestetat. Und dadurch irgendwann kommt 4.000 Kapazität, dann wird es noch schwieriger. Und es braucht eine gemeinsame Aushandlung von Standards und das geht nur in meinen Augen immer ein Dachverband. Wo dann zum Beispiel in der zweiten Liga, das sind dann vielleicht nur 10 oder 7 Clubs in der Liga, das würde auch erstmal reichen, die innerhalb von 3 Jahren, wenn das Ganze startet, oder 3 bis 5 Jahren, die Standards von der BBL erfüllen muss. Ebenfalls, es braucht einen Dachverband in meinen Augen für erste und zweite Liga, wie bei der DFL, der gemeinsam Standards aushandelt, der eben dann so eine Durchlässigkeit ermöglicht. Und das ist eben die Sache, wie einfach und zu einfach nachdrücken, da bin ich dagegen. Also ich finde, ein sehr positives Beispiel ist Chemnitz, die es ein paar Mal nicht geschafft haben. Die haben immer noch mal ein bisschen Geld und Etat draufgelegt, um das dann zu schaffen. Und die hätten das wahrscheinlich nicht gemacht, denke ich, wenn man damals zum Beispiel gegen Gotha bzw. Erfurt schon weiter hochgegangen wäre, dann hätte man nicht diese Ambition gehabt, als man gegen Gotha Erfurt ausgeschieden ist. Und man wäre einfach nachgerückt. Ich denke, es hätte nicht einen Anreiz gegeben, nochmal was fürs Wachstum zu tun. Und ich glaube, dadurch, dass Chemnitz so oft es nicht geschafft hat, war immer der Anreiz, es nächste Saison noch besser zu machen. Und das ist ein sehr positives Beispiel dafür, dass es eben diesen sportlichen Wettbewerb in meinen Augen braucht, um zu wachsen. Hm. Und anders geht es nicht, finde ich.
Meinst du, Sebastian, dass wenn, solange das nicht der Fall ist, dass man sich als ambitionierter Zweitligist einfach an den BBL-Standard schon messen muss, unabhängig davon, ob man sportlich jetzt aufsteigt, aber muss die Rahmenbedingungen jetzt schon schaffen für den Fall der Fälle? Oder haben die meisten Zweitliga-Standorte überhaupt nicht diese Luft, die jetzt auch Chemnitz hatte, zu sagen, naja, wir probieren es mal 3-4 Jahre, wir klopfen immer oben an, aber es klappt halt nicht, dann probieren wir es halt nochmal.
Ja, ich finde, das fördert im Prinzip, so wie es Lukas gesagt hat, fördert ja ein bisschen das System, dass man eben genau das tun muss. Also, dass man sich auch, was die Mannschaft ausstellt. Also, wir haben es ja immer wieder so Teams, die eine super Saison spielen und dann wieder voll einkrachen, weil halt leider die 4-5 Importspieler einfach wieder entweder selber das weitergesucht haben oder ausgetauscht wurden und keine Kontinuität kommt. Und ich finde natürlich, fördert das Ganze das so ein bisschen, dass man eben das aufbauen muss, dass man wachsen muss, vielleicht über mehrere Jahre und nicht einfach nur einen Lucky Shot sozusagen ausreicht, um das dann zu packen. Ich sehe es auch wie Lukas völlig, dass da eine andere Organisationsstruktur inzwischen her müsste. Ich finde den Gedanken ganz sympathisch. Ich glaube, in der Volleyball-Bundesliga ist es zum Beispiel so, dass man eben dann die Chance hat, aufzusteigen und dann innerhalb von 1-2 Jahren die Bedingungen zu erfüllen, dass man eben nicht sofort alles auf den Tisch packen muss, vielleicht schon die Finanzen, um dann wirklich auch solide eine Saison durchzuziehen, aber vielleicht nicht gleich alles perfekt in der Arena, alles, was an VIP-Standards sonst was gefordert ist, dass man da ein bisschen ja sympathisch alle mitnehmen kann, die vorher dabei waren. Und ja, ich bin auch gegen das Nachrücken, weil dann würde man wirklich diesen sportlichen Wettbewerb auch völlig entwerten. Also ich finde, man muss es dann auch packen. Ich glaube, das hat auch der bereits erwähnte, in diesem Podcast erwähnte Chris Schmidt auch bei den Kollegen so gesagt im Podcast, naja, das geht halt eben darum, ne? Es sind 8 Teams, es sind Playoffs und wenn es halt Tübingen, die keinen Lizenzvertrag gestellt haben, wenn die es tatsächlich durchziehen und Meister werden, dann waren die einfach die beste Mannschaft und dann ist es sehr ärgerlich für in dem Fall dann vielleicht den unterlegenen Halbfinalisten auf der Reise, also in dem Fall Trier, meinetwegen, die eigentlich hoch wollen, es dann aber halt sportlich nicht geschafft haben. Aber das ist dann so. Also man muss es sowohl sportlich packen als von der Infrastruktur. Und wie gesagt, dass das aber trotzdem alles nicht so richtig gut ist, wie das organisiert ist und dass es natürlich ärgerlich ist, dass einfach wieder nur maximal die Hälfte der Teams in Frage kommen. Das steht dann nochmal auf dem anderen Blatt.
Mir ist aufgefallen, dass wie unglaublich gespreizt sozusagen auch die Qualität der Teams ist, die aus der ProB hochkommen. Also wenn ich jetzt Itzehoe vergleiche mit Schwenningen oder auch mit Bochum, dann ist ja auch die in der ProB die Spanne der Spitzenteams unglaublich groß. Und ich denke, wenn man es mal so ein bisschen verfolgt, könnten ja zum Beispiel Münster und Dresden hochkommen. Und das sind ja 2 absolute Schwergewichte da aus der ProB. Und insofern hat man einfach, Lukas, du hast es gesagt, zwischen dem fast Regionalligisten im unteren Bereich der ProB und dem ambitionierten, im Zweifel Hamburg Towers Modell, hat man einfach eine unglaubliche Spreizung unter einem Dach. Und ich glaube, da muss man sich irgendwann mal entscheiden, wie man das macht. Also ob die Pro A sich eher in der BBL oder eher in der ProB orientiert, das glaube ich, ist noch eine Frage, die zu klären ist.
Genau, also die Frage ist im Grunde genommen dadurch, ob die Pro A mal auf die Pro A bleibt. Denn genau für so etwas, unter anderem für einen Wachstumsprozess einiger Clubs, wurde ja vor rund 15 Jahren die zweite Basketball-Bundesliga mit dem Dachverband zweite und dritte Liga gegründet. Und es wäre in meinen Augen eben Zeit, dass der Dachverband eine Liga höher wandert für erste und zweite Liga. Es braucht auf jeden Fall Ja, also es gäbe auch neue Vermarktungsmöglichkeiten, eben, wenn es das gäbe. Also, dass man eben andere Vermarktungsflächen hatte durch TV-Verträge für die zweite Gäste, dann ist das auch aktiver für Sponsoren, wenn das schon höherklassig ausgerichtet ist, das ganze Produkt. Und das ist eben sehr schwierig. Und häufig ist es auch so, dass Sponsoren das Geld eben erst geben, wenn die unmittelbare Zusage da ist, dass man dass es Vermarktungsmöglichkeiten gibt, wie in der BWL beispielsweise, um als Sponsor auch etwas davon zu haben. Und das ist eben schwierig in der aktuellen Struktur. Und da sollte sich in meinen Augen etwas tun. Es braucht aber diesen Diskurs darüber, denn das kommt nicht aus dem Nichts. Und ich wollte nochmal sagen, standst du auch, falls da jemand zuhört. Das tut mir leid, das wollte ich nicht als das Ausnahmebeispiel nennen. Standsdorf war super, ich war da selbst 2-3 Mal. Und war wirklich, also die Leute waren sehr, sehr nett und es gab nachher eines der leckersten Essen nach einem Spiel, was ich je irgendwo gegessen habe. Also super einladen und so, nichts gegen Stahnsdorf.
Absolut nicht. Und wir haben ja auch vor der Haustür haben wir Coburg und wir haben Oberhaching und das sind auch super sympathische Standorte, die Unfassbares da leisten. Aber es ist einfach ein Riesenthema, wenn man Oberhaching und Chemnitz oder die Hamburg Towers oder jetzt eben Rostock in einem Verband managen soll. Das ist einfach schwierig.
Ja, gut, genau.
Dann würde ich sagen, mit Blick auf die Uhr, noch nicht alles gesagt, aber wir sind, glaube ich, so langsam am Ende. Oder Sebastian, hast du noch was auf der Seele?
Das ist denn unser Codewort, Stichwort alles gesagt. mit was können wir das denn hier beenden? Wir haben das nicht so einfach. Also
hätten wir
einfach immer weiter.
Hätten wir vorher mal ausmachen müssen, genau.
Eine Sache haben wir nicht geklärt, wer wird denn Meister? Ist zwar sportlich dann nicht mehr relevant für den Aufstieg, das wissen wir auch, aber muss man auch mal wieder ausholen und das allen erklären, aber trotzdem finde ich, sollten wir jetzt hier noch einen Meister küren, der es dann natürlich nicht wird, wenn man unseren Saisonvorschau-Podcast hört.
Dann fange ich mal an und sage, das Finale ist Tübingen gegen Rostock. Und da Rostock so den Aufstieg feiert, wird Tübingen Meister.
Aha.
Lukas?
Ich war jetzt 4, aber die sind bei mir ja schon rausgeflogen im Halbfinale. Also das heißt schon, um zu sehen, was das für eine Liga ist, wie knapp das alles ist. Aber ich bin auch bei Tübingen gegen Rostock und ich glaube, Rostock das gewinnt. Ja.
Gut. Sebastian.
Eigentlich glaube ich nicht, aber ich muss mal sagen.
Okay.
Ich sag Rostock gegen Trier wird das Finale und Trier wird dann Meister und bekommt aber die Lizenz nicht.
Dann haben wir wirklich alles abgedeckt. Ich danke ganz herzlich, dass ihr euch an diesem Abend so viel Zeit genommen habt. Das war ganz großartig, hat mir viel Freude gemacht. Vielen Dank auch an Keimals Kummer und Mo von Radio Energy, die uns hier wieder als Gastgeber die Sache technisch ermöglicht haben, dass wir euch nicht in den Zug oder ins Auto setzen musstet, sondern dass wir euch zugeschalten haben. Und auch vielen Dank wie immer an Markus Mende, der mit seiner misanthropischen Freundlichkeit das immer hier wieder organisiert und ermöglicht. Großartig, vielen Dank dafür. Ich würde sagen, wir verabreden uns für das Ende der Saison, diesmal dann mit Matthias zusammen und blicken dann zurück und schauen dann ganz verblüfft auf das Endspiel Karlsruhe gegen Leverkusen und fragen uns, wieso steigt eigentlich dieses Jahr wieder keiner auf.
Ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. Mir hat Spaß gemacht.
Klingt gut. In guter Tradition werde ich wahrscheinlich beim entscheidenden letzten Podcast dann im Urlaub sein, aber
schalten wir dich aus Griechenland dazu, genau.
Ja. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Es ist immer schön, mal in Elternzeit ab und zu noch Bezug zu der anderen Welt zu haben. Ich weiß zwar nicht, welche die realere ist. Aber
das fragt man sich genau. Dann auch an alle, die uns zuhören, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Nürnberg Falcons, der Podcast.